herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich bin Laura Henke, Performance Coach, Googlerin, KI-Nerd und leidenschaftliche Weltverbesserin. Und ich habe heute eine ganz großartige Kollegin zu Gast, auf die fast alles davon auch zutrifft, sage ich jetzt mal. Aber das kannst du gleich sonst noch mal genauer korrigieren. Ich habe nämlich die Claudia Franke hier bei mir, Outdoor-Coach, Führungskraft und Führungskräftetrainerin. Und wir unterhalten uns heute mal über alles, was man zu diesen Themen wissen muss, aber vor allem auch, was Outdoor-Coaching ist, warum wir das brauchen und was man da für spannende, ich sag mal, Selbstentdeckungen machen kann. Aber das wirst du mir, glaube ich, gleich alles dann genauer erklären.
Hallo, schön, dass du da bist. Erstmal.
Cool, dass du da bist. Magst du dich nochmal selber vorstellen, weil ich erzähle das, glaube ich, nicht so gut wie du.
Ja, also vorstellen, was ich total spannend fand bei deiner Vorstellung, das Wort Weltverbesserin, finde ich großartig. Da kann ich mich auch mit gleich reinhängen, weil ich glaube, das ist etwas, was mir auch ganz wichtig ist. Ich meine, heute verstehen wir vielleicht auch was anderes, als wir vielleicht noch vor 10, 15 Jahren davon verstanden haben, aber alles, was das Umfeld Nachhaltigkeit angeht, die Arbeit in und mit der Natur, gesund arbeiten, gesund führen, das sind die Themen, die mir am Herzen liegen. Und das tue ich eben auch draußen, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir in unseren eigenen kleinen vier Wänden sitzen, sei es ein Büro oder jetzt so wie wir auch zusammen, ganz, ich sage jetzt mal Open Space mäßig, Wohnungen voreinander, zumindest wir optisch, das ist was anderes, als wenn wir rausgehen und die Freiheit der Möglichkeiten mehr um uns spüren, als wir das in den vier Wänden können. Genau. Ja, wie bin ich dazu vielleicht noch gekommen?
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Wie bist du dazu gekommen?
Ich bin kein KI-Nerd, aber ein Technik-Nerd. Ich komme ursprünglich aus der verfahrenstechnischen Welt. Ich bin Biotechnologin mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik, alles was Zahlen, Daten, Fakten angeht. Und es macht mir auch wirklich Spaß, naturwissenschaftlich Dinge zu erfassen, anhand von Trends Dinge vielleicht schon ablesen zu können, ohne, bei uns war es so, in einem Pharmakonzern, in dem ich gearbeitet habe, Proben zu ziehen. Ne? Das schon ablesen zu können und eine Abschätzung zu treffen. Dazu kam bei mir dann aber irgendwann eine organisationale Veränderung in der Firma, die ich für mich nicht mehr meinen Mitarbeitern erklären konnte, wo ich dann gesagt habe, da kann ich nicht dahinter stehen. Ich verstehe das Warum nicht. Ne? Ich glaube, jeder Ingenieur versteht das. Man sucht nach dem Warum oder man braucht es, um es zu erklären. Und in der Führung ist das ein ganz wichtiger Teil, um Transparenz zu erzeugen, Menschen mitnehmen zu können. Und das hat gefehlt und ich konnte es für mich nicht mehr vertreten und habe gesagt, so, ich brauche was anderes und bin dort ohne Plan B gegangen. Und dann, ein bisschen später, haben wir uns kennengelernt in der Coaching-Ausbildung, weil meine damalige Führungskraft zu mir gesagt hat, da war das Thema Coaching noch nicht so präsent, wie es heute vielleicht ist, wo es manchen wirklich schon zu heiß raushängt, das Wort auch nur zu hören. Mach das doch einfach, um deine Qualifikation zu erweitern. Und als Führungskraft, glaube ich, in Zukunft werden wir das brauchen. Also sehr weitsichtig von meinem damaligen Chef schon. Und das habe ich gemacht, habe den Zugang dazu gefunden und bin davon überzeugt, dass das eine Form von Unterstützung sein kann, wie auch Training. Es ist nicht das Einzige, aber Menschen sich selbst wieder näher zu bringen und so die Quintessenz aus sich rauszuziehen mit dem, was schon da ist und dann Veränderungen aus sich heraus bewirken zu können. Genau. Und das habe ich für mich verknüpft schon immer mit Natur, weil ich einfach ein Mensch bin, der selbst gern draußen ist. Wir haben kurz im Vorgespräch schon angerissen das Thema Garten. Ich habe einen eigenen Garten. Da fühle ich mich einfach wohl. Das erdet mich wirklich, mit den Fingern in der Erde zu graben, den Dreck um mich zu haben. Und das Hegen und Pflegen von Pflanzen hat ja trotzdem oder genauso etwas wie das Thema Führung. Ich muss es hegen und pflegen, damit etwas daraus entstehen kann. Und dort sehe ich natürlich den Wachstumsprozess live und in Farbe. Und der zweite Teil ist, Sport in der Natur. Für mich Bewegung in Form von Bike- und Hiking-Touren, Mehrtageswandertouren. Alles, was draußen funktioniert, möchte ich gerne ausprobieren. Und vor allen Dingen die Mehrtagestouren, die geben mir persönlich diese Weite zurück, das Bei-mir-Sein zurück, Durchatmen zurück. Ne? Die Berge sind Freiheit, Weitblick, andere Perspektiven. Und wo können wir besser lernen als von der Natur? Und das verbinde ich jetzt wiederum einmal mit dem Coaching-Aspekt. Und ich habe letztes Jahr noch eine Naturmentaltrainer-Ausbildung gemacht. Da kommt der Trainingsanteil mehr zum Tragen. Wie kann ich auf der Mentalebene arbeiten, um das wirklich zu verinnerlichen, zu üben, lernbiologisch umzusetzen, damit es auch bleibt und nicht bloß so dieses Momentum ist, was es häufig im Coaching auch ist, dieser Aha-Effekt, aber dann nichts daraus zu machen. Genau.
Oh, spannend. Das heißt, da sind so ganz viele Sachen, an die ich gerade denke. Also da ist zum einen so diese Analogie, im Grunde ist eine Führungskraft ein Gärtner. Und wenn man so beides tut, dann werden einem so Konzepte dann deutlich, die du dann als Führungskraft im Grunde dann, also etwa ein High-Effekt aus dem Gärtnern hilft dir, eine bessere Führungskraft zu werden, sage ich mal. Und dann sozusagen die Funktion, die sozusagen, wie soll ich sagen, darf ich mal sagen, unzivilisierte
Natürlich
Natur.
Natürlich darfst du das.
Also nicht gezähmte, gegärtnerte Natur, sondern sozusagen, wenn ich jetzt so dran denke an die Berge, was du so
Das Wilde.
Das Wilde, genau. Das tut ja dann auch nochmal so einen anderen Job für uns. So, du beschreibst das gerade so schön, so es eröffnet so Perspektive, so im wahrsten Sinne. Ich stehe dann da und habe so einen ewig freien Blick. Und das macht dann auch im übertragenen Sinne was mit mir. So. Und genau, und dann dieses in der Natur sein, was das so mit unserem, ich sag mal, Nervensystem dann macht, um eben nicht nur einen Impuls zu haben, so einen Aha-Effekt, sondern das anders zu verankern. Mir leuchtet ein, dass das alles irgendwie zusammenhängt oder sich gegenseitig auch speist oder voneinander profitiert, so. Aber was mich jetzt vor allem so als Hobbypsychologin, sage ich mal, super interessiert, ist so diese Mentaltrainer-Geschichte. Also das musst du, glaube ich, noch mal genauer erzählen. Was genau machst du da? Wozu? Und welche Rolle spielt die Natur dabei? Also das erzähl noch mal. Ich glaube, das ist spannend.
Ja, das ist auch spannend. Sonst hätte ich mich auch, glaube ich, nicht für diese Zusatzausbildung entschieden. Weil, seien wir mal ehrlich, Coaching kann ich auch in der Natur machen, ohne dass ich sowas erfahre. Der Vorteil in der Erfahrung durch solche Ausbildung ist natürlich immer, dass man selbst erlebt. Und durch die Lernerfahrung kann ich nur selber von meinen eigenen Bike-Trainings sagen, das verankert die Themen viel stärker im Kopf. Ja, also ich sag mal, wenn ich lese, bleiben 10% hängen, wenn ich höre und sehe, 50% und so weiter und so fort. Durch die Lernerfahrung bleibt einfach grundsätzlich viel mehr hängen und dann muss ich wiederholen. Aber was grundsätzlich das Mentaltraining ausmacht, ist, würde ich sagen, zuerst, dass, wenn ich das in der Kombination mit der Natur mache, in die Natur gehe, mein Thema beleuchte und die Natur als natürlichen Resonanzkörper nutze. Jetzt bleiben wir mal bei einem Beispiel. Jemand kann sich zwischen zwei Dingen nicht entscheiden. Dann suchen wir in der Natur nicht gezielt, sondern ich rege den Klienten oder die Klientin an und sage, schau mal, ob irgendwas dich anspricht. Sei das zum Beispiel zwei Wege oder zwei Bäume, zwei Landschaftssituationen, die diese Entscheidungswege symbolisieren könnten für diesen Klienten. Das kann für mich total anders ausschauen. Und das ist wieder das Spannende daran, ne? Sich einzulassen auf den Prozess in der Natur. Das ist wie so eine Art Co-Coach, der da ist, der das begleitet. Und du hast es vorhin schon angesprochen. Die zweite Komponente, die da eine Rolle spielt, ist die Natur in sich. Also diese Effekte, die wir aus Dingen wie zum Beispiel dem Waldbaden, den Menschen, denen das was sagt, kennen. Also grundsätzlich, was kann denn der Wald, was die Stadt zum Beispiel nicht kann? Welchen Effekt hat sie auf unser Immunsystem? Welchen Effekt hat sie auf unser Cortisol, also unseren Stresshormonhaushalt? Wie lange kann ich mich da aufhalten, dass es einen positiven Effekt auf mein Immunsystem hat und so weiter und so fort? Das ist die zweite Komponente. Und die dritte ist dann die Mentalebene. Und die Mentalebene gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, mit denen ich spielen kann. Zum Beispiel kann ich mir einen idealen Zustand vorstellen und den in der Natur ausbauen. Oder ich kann in eine Visualisierung gehen, also zum Beispiel bei einem meditativen Ansatz in eine Ruhesituation kommen und daraus mir etwas vorstellen, was mein Ziel zum Beispiel ist. Das wäre eine andere Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, das mit Bewegung zu verbinden. Also ich gehe zum Beispiel in einen Klettergarten oder ich war jetzt vor 2 Wochen selbst das erste Mal Wasserskifahren. Perfekt, Mentaltraining zu üben.
Ich weiß nicht, wie in der Lage ich wäre, Mentaltraining auf Wasserskiern durchzuführen. Ich bin, glaube ich, dann damit beschäftigt, nicht ins Wasser zu fallen. Aber außergewöhnliche Situationen fordern ja dann auch immer so die außergewöhnlicheren Ergebnisse im Kopf. Oder?
Das auf jeden Fall, ne? Das ist der Druck, unter dem Diamanten entstehen. Aber ich glaube, nicht aber, sondern und, die Situation, in der ich mich befinde, macht es aus. Und wenn ich mich in einer ungewohnten Situation befinde, bin ich ja schon außerhalb der Komfortzone. Außerhalb der Komfortzone ist der größte oder die größte Lernmöglichkeit. Das heißt, mein gesamtes gewohntes Umfeld ist nicht vorhanden und ich agiere entweder intuitiv oder entsprechend alter Muster. Und dadurch kann natürlich schnell zum Beispiel eine Angst entstehen. Jetzt bleiben wir mal im Klettergarten. Ich habe vielleicht ein bisschen Höhenangst, bin in einer ungewöhnlichen, brenzligen Situation. Oh mein Gott. Und damit zu arbeiten und dann erstmal zu gucken, das ist Mentaltraining. Was passiert denn da gerade in deinem Kopf? Was erzählt dir denn dein Verstand? Das geht doch nicht, das ist da viel zu hoch, bist du wahnsinnig, weiß der Geier, was einem der Verstand so erzählt. Und dann mit etwas Gegensätzlichem zu arbeiten, das ist zum Beispiel im Mentaltraining, das subvokale Training, wie kann ich denn nicht den Verstand überlisten an der Stelle, sondern ihm etwas, ich nenne das mal vorsichtig, entgegensetzen. Ich kann das, ich bin stark, ne? Also vielleicht auch alte Glaubenssätze, die damit so hochploppen, durch etwas anderes zu ersetzen und damit zu spielen in der Übung. Ne? Und jetzt bin ich ja in dieser vermeintlich brenzlichen Situation. Dafür ist der Mentaltrainer natürlich da, zu unterstützen, dass er sich in einem Bereich befindet, wo es noch völlig okay ist. Und da ich selbst Höhenangst habe, weiß ich, bis zu welchem Punkt man gehen kann, ohne das zu überschreiten. Also ich habe für mich selbst auch Mentaltraining mal genutzt, um an meiner Höhenangst zu arbeiten. Und habe für mich wirklich gesehen, wie wertschätzend, gewinnbringend das für einen selber ist. Wenn man sich an die Angst rantraut, auf einem Niveau, wo es noch in Ordnung ist. Weil der Punkt, wenn es das überschreitet, dann komme ich in noch mehr Angst und das merken wir uns. Und sofort bleibt es in der Amygdala, also der Teil von unserem Gehirn, der sofort entscheiden muss, Fight, Flight, Freeze, ist manchen Menschen vielleicht möglicherweise ein Begriff. Also ich gehe in meine Ursprungsmodi, die ich habe, mich zu entscheiden, entweder erstarre ich in diesem Moment oder ich gehe sofort auf Angriff oder ich renne so schnell wie möglich weg. Das ist quasi dieser Flüchtemodus. Und die Idee dabei ist, aus diesem Modus rauszukommen, dem Gehirn zu sagen, das ist völlig okay, wo du gerade stehst. Und dass keine Stresssituation entsteht.
Wie hast du das? Das wäre mal ganz spannend, so an diesem Beispiel, das nochmal greifbarer zu kriegen. Wie genau hast du das gemacht, mit deiner Höhenangst in dem Beispiel?
Also ich finde, für Höhenangst ist das aller Entscheidendste die konstitutionelle oder der konstitutionelle Zustand in dem Moment, wo ich mich an dieses Thema rantraue. Also es hat keinen Sinn, das zu versuchen, wenn ich übermüdet bin. Wenn ich hungrig bin, wenn ich durstig bin, also die Grundlage dafür muss geschaffen sein. Und wenn die steht, dann nähere ich mich dem Moment an. Also für mich war es eine Situation, wir waren bei uns in der Region, ich wohne im oberbayerischen Raum, waren wir am Schliersee und Spitzingsee. Dort die Dame, darf ich glaube ich hier auch sagen, Petra Müßig, die das geleitet hat, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahrzehnten mit diesem Thema und ist dort, weil sie selbst das Thema Höhenangst nach ihrer sportlichen Karriere kennengelernt hat, auch wirklich für meine Begriffe eine Koryphäe auf dem Gebiet, was vor allem die Lernbiologie dahinter angeht. Und sie hat sofort verstanden, was meine Themen sind. Für mich sind es Grate, also wenn es links und rechts total runtergeht und ich freie Sicht habe. Und bergauf, ganz viel Fels spielt für mich eine Rolle. Und dort direkt an den Berg zu gehen und diese Situation zu simulieren. Und ich habe zum Beispiel in diesem Umfeld für mich erkannt, eigentlich habe ich keine Höhenangst. Das ist dieses, der Verstand erzählt einem, das könnte gefährlich sein, das ist schlimm, lalala. Sondern für mich, es gibt Höhenschwindel und das passiert sofort. Das ist auch ein Stressmechanismus im Kopf. Und das zu differenzieren, macht schon mal viel aus, weil Schwindel kommt ganz schnell von einem Moment auf den anderen. Das kannst du nicht steuern. Und die Angst kannst du steuern, zum Beispiel über Atmung. Und die meisten Menschen fangen entweder an zu hyperventilieren oder hören auf zu atmen. Angst. So, diese beiden Varianten. Und dann bewusst in das Atemprozedere zu gehen. Und da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Du warst jetzt heute gerade beim Stimmtraining, habe ich gehört. Da hast du vielleicht auch was gelernt, was in dem Umfeld passt. Also das funktioniert bei Nervosität genauso wie bei Angststörungen oder wie jetzt für meinen Fall eine Angst, die durch irgendetwas entstanden ist. Das kann, ich weiß nicht, ob Menschen das was sagt, Pferdchenatmung sein, also diese man hört es zumindest, glaube ich, du hast es gesehen, also dieses, wenn das Pferd nicht wiehert, sondern die Lippen, durch die Lippen durchpusten, das funktioniert sehr gut zum Beispiel. Ganz tiefe Bauchatmung zum Beispiel funktioniert sehr gut. Oder sich auf etwas konzentrieren. Ich finde, es ist in der Angst immer sehr schwierig, sich auf etwas zu konzentrieren. Atmen fällt leichter. Und wenn du dann noch jemanden dazu hast, der dich daran erinnert, ist es auch leichter. Also wer damit beginnen möchte, lohnt es sich, das immer unter Anleitung oder in Begleitung zu machen. Petra gibt zum Beispiel auch Kurse für Partner. Also dass du das mit dem Partner zusammentust. Das ist meine Erfahrung auch aus dem Mountainbiken. Wenn Menschen in die Fahrtechnikkurse kommen, ist es immer super, wenn die danach auch zusammen auf Touren gehen, auf Trails fahren, weil sie sich gegenseitig daran erinnern, da war doch das aus der Ausbildung, da war doch das, erinnere dich doch mal dran. Genau, weil dieses bist du im Übungsmodus.
Das heißt, ein Schlüssel ist sozusagen, jemanden neben dir zu haben, im ersten Moment halt den Trainer, aber später vielleicht, wenn du einen, wie soll ich sagen, Partner, also kann ja der Lebenspartner sein oder einfach Sportpartner in dem Sinne,
ja.
Wo beide, sage ich mal, so eine gewisse Literacy in diesen Techniken haben und sich dann sozusagen gegenseitig so Peer-coachen können, sozusagen ein neben mir herlaufendes Gewissen, während ich mich auf meine Belastungsgrenze zu bewege, ja, irgendwie Höhenmeter oder ich nähere mich dem Cliff oder wie auch immer, dass ich dann jemanden habe, denkt dran, so und so atmen und dass man sich da so hinarbeitet, bis man dann irgendwann merkt, ah, okay, ich kann das hier ganz gut aushalten, während ich vorher vielleicht noch 10 Meter weiter zurück irgendwie schon die Krise gekriegt habe, irgendwie die Woche vorher oder so. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, genau. Und das Spannende daran ist, weil du es gerade gesagt hast, weniger ist an der Stelle mehr. Eher zu sagen, atmen, 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 anstelle von denk daran, dass du atmest, weil derjenige dann schon häufig so in einem Tunnel ist und da ist der eine Punkt zu erkennen, zum Beispiel mit Skalierungen zu arbeiten, zu sagen, wo auf deiner Skala stehst du gerade, ne? Ist schon kurz vorm Runterfallen oder ist noch alles gut? Das mache ich zum Beispiel mit meinem besten Freund, der seit 11 Jahren mit mir in die Berge geht, der kann das schon an meiner Mimik ablesen oder wir sprechen viel und jetzt gerade das Thema Höhenangst, wenn derjenige aufhört zu reden. Ne, der Tunnelblick fängt an. Ich fange an, mehr in mir Dinge mit mir ausmachen zu wollen, als mit dem Außen noch zu kommunizieren. Und das ist so die Krux an der Geschichte, das Erkennen. Und da kann natürlich auch helfen, was das Thema Regulation angeht, über zum Beispiel Achtsamkeitsansätze daran zu gehen. Weil häufig merken wir es nicht, wenn wir diesen Punkt zum Beispiel überschritten haben, ne? Ich will gerne zum Beispiel auf dem Berg, wenn wir jetzt beim Berg bleiben, aber ich merke auf der Hälfte der Strecke nicht, dass ich den Punkt eigentlich überschritten habe, wo mein Gehirn oder in dem Sinne jetzt ich das noch gut finde. Denn wir gehen ja gerne über Grenzen. Unsere Gesellschaft neigt einfach dazu. Und diesen Schritt zurückzutreten in den Beobachtermodus und dann zu sagen, ich bin ja eigentlich schon drüber. Und ob das dann über das Körperliche funktioniert oder über das Mentale, das ist dann, ich will nicht sagen, egal. Aber da hilft es natürlich, wenn ich dann noch jemanden habe, der es von außen sieht oder merkt.
Genau. Das heißt, es kommt, wenn man in dieser Trainerrolle ist, auch ganz sehr dann darauf an, im Grunde ein ganz feinfühliger Begleiter zu sein. Also ganz nah am, ich sage jetzt mal, Energiefeld auf eine Art des anderen und zu spüren, wo steht er oder sie gerade und sind wir irgendwie am Punkt oder geht da noch was? Und da so feinfühlig jemanden an sein neues Limit zu bringen und dann jedes Mal ein bisschen weiter auszudehnen.
Ja, sozusagen. Also es geht so, aber es geht halt auch anders. Also das Feinfühlige ist die eine Variante. Ich glaube, die Feinspürigkeit, die gehört schon dazu, sich empathisch in den anderen reinversetzen zu können. Aber in der Trainersituation den anderen auch mal über einen Punkt rübergehen zu lassen, wo der andere vermeintlich denkt, den kann er nicht überschreiten. Das heißt, die Kunst des Trainers ist an der Stelle wirklich abzuschätzen, wo steht derjenige denn wirklich und traue ich ihm das in diesem Moment auch noch zu? Weil dieses Erfolgserlebnis, was derjenige dann hat, ist noch größer, als sich so ein ganz klitzekleines Stückchen außerhalb der Komfortzone zu bewegen. Und das ist natürlich sehr individuell. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, als Trainer sehr stark auf den Klienten einzugehen.
Das heißt, du musst dann spüren, was braucht er oder sie jetzt,
genau,
welche Herangehensweise.
Genau. Und wenn du es nicht spürst, auch zu fragen. Wirklich das Fragen zu nutzen, wir alle haben den Mund zum Sprechen, sonst wäre er nicht da, dann ins Gespräch zu gehen. Und jetzt, du hattest ja, bleiben wir wieder beim Stimmtraining, du hattest ja das Stimmtraining, ich nehme ja selbst Gesangsunterricht, du hörst es häufig in der Stimme. Ich merke das auch selber, wenn ich in so eine Höhenangstsituation komme, dann häufig die Rückmeldung, lauter sprechen. Ja. Genau, also die Übertragung des Gefühls ist stimmlich auf jeden Fall spürbar. Meine Gesangslehrerin hat immer gesagt, die Stimme ist die Resonanz der Seele. Also dieser Zustand, in dem ich mich bewege, den merke ich einfach. Und dann wird die Stimme schwächer oder höher oder vibriert. Und das ist natürlich gerade für Mentaltraining oder auch fürs Coaching super gut einsetzbar, wenn ich auf die Stimme gut hören kann. Also es ist ein wertvolles Zusatztool, was nicht jeder hat, nutzt oder kennt.
Ja, na, das klingt so ein bisschen, als formt sich da sowas raus, so Coaching, Mentaltraining, Natur und Stimme, so, sozusagen so als individuelle, wie sage ich das, ja, so Bausteine, die du mitbringst, aus der du so eine individuelle Form der Begleitung eben in diesen Lernsituationen dann schaffst.
Ja. Und da kommt noch eine Sache dazu. Ich komme ja wirklich aus dem Sport, bin ja lebenslang Sportler gewesen und bin es immer noch. Ich komme ursprünglich aus dem Schwimmsport, also aus dem Leistungsschwimmsport. Später dann viele andere Sachen ausprobiert, vor allen Dingen Teamgeschichten, wie zum Beispiel Basketball, Volleyball, weil ich das immer ätzend fand, da alleine am Startblock zu stehen und dann für mich alleine zu kämpfen, ist das im Team natürlich toller. Ne? Und daraus entstanden ist dann später das Thema Führung, ne? Einmal dieser Ehrgeiz und die Ausdauer an Dingen dran zu bleiben. Das ist, bin ich schon der Meinung, über den Ausdauersport entstanden. Sich auch mal durchbeißen zu können, wo andere vielleicht sagen, boah, lass einfach sein, braucht kein Mensch, mit der Strategie dahinter funktioniert oder funktioniert nicht, das sollte ich natürlich schon abschätzen können. Und dann sich auch mit anderen Sportarten mal zu beschäftigen. Ich habe danach irgendwann angefangen, mich dem Thema Martial Arts, also Kampfkünste, genau, und bin da richtig ins Kickboxen eingestiegen. Und ich fand immer so schön diese Mischung aus dem konditionell Anspruchsvollen und dieses Bei-sich-Sein. Also mein Trainer, der kam damals aus dem Taekwondo, also wir haben wirklich, ich habe gesehen bei dir, du hast ein Brett zerhauen.
Yes. Yay, ich kann Kung Fu oder was auch immer das ist. Hauen die Bretter? Ich kann genau die kleine Übung.
Genau, und das hat auch nur mit Fokus zu tun. Der Fokus nur auf diese eine Sache. Ne?
Ja.
Natürlich in Kombination mit idealerweise, ich tue mir nicht weh. Und das haben wir auch, also für den Schwarzgurt haben wir das zum Beispiel auch gemacht. Das ist spannend ja auch im Sehen, ja, was man da wirklich schafft, die Gefährlichkeit aber auch gleichzeitig offensichtlich, was das bedeutet in Kraftübertragung. Aber dieses gleichzeitig bei sich zu sein, sich voll auf diesen Moment zu konzentrieren. Du hattest ein paar Versuche, die du es gebraucht hast, genau.
Drei Stück, ja.
Beim
dritten Mal hat es geklappt.
Und dann auch dran zu bleiben, zu sagen, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt. Und da wirklich gut auf seinen Körper zu hören. Und das ist das, wo ich jetzt hin wollte. Wie kriege ich das denn hin? Wir reden viel über das Thema Achtsamkeit und bei sich sein und im Innen lauschen und nicht im Außen sein. Ich finde, das sind sehr anstrengende Wörter. Ne? Viele reden sehr häufig von spür dich da mal rein. Ja, was, wenn der Mensch das denn gar nicht kann? Ja, und oder es und nicht gelernt hat. Ne? Diese Feinfühligkeit für seinen Körper gar nicht kennt und zum Beispiel nicht den Unterschied erkennt zwischen angespannter Faust und entspannter Faust, was das in seinem Körper auslöst. Und das ist die Komponente, die ich da halt auch noch mitbringe, weil das was ist, was mir wirklich Spaß macht. Dieses Körper spüren, zu sagen, wo stehe ich denn gerade? Ohne, das tue ich jetzt zum Beispiel nicht, mich fünfmal das gleiche am Tag zu fragen. Übung gehört natürlich dazu, da ist völlige Offenheit dem Thema gegenüber. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, da war ich total fasziniert von dem Thema Social Presencing Theater. Das ist eben auch so ein spannender Ansatz, wo man über, jetzt benutze ich mal das englische Wort dafür, über das Thema Embodiment, den Themen, die einen beschäftigen, die einen beschäftigen, näher kommt.
Also Verkörperung kann man es, glaube ich, wirklich
übersetzen.
Ich habe gerade überlegt, wie übersetzt man Embodiment? Ja, Verkörperung. Das finde ich auch super spannend. Das spielt so ein bisschen ja auch nochmal in das, was du als Natur-Mentaltrainerin machst, mit rein. Oder es ergänzt sich beides, das mit dem Social Presencing. Was, also das musst du auch nochmal erzählen, erklären, was ist es und was passiert da bei mir, wenn ich das mache?
Alles und nichts, liebe Laura. Also vielleicht erstmal grundsätzlich, ne? Die Natur, beziehungsweise die Natur der Sache ist, dass wir die Dinge um uns herum mit allen Sinnen wahrnehmen können. Häufig ist es so, wenn ich mit Klienten arbeite, aber auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis, auch Familie, dass viele Menschen viele Dinge von denen, die sie haben, verlernen oder immer weniger nutzen. Ja, die Augen, jetzt spannend, wir tragen beide eine Brille. Die Augen sind für die meisten Menschen das wichtigste Gut. Mhm. Weil das ist das, wo wir sehen. Jetzt haben wir beide eine Point-of-View-Ausbildung, also eine Bildsprache-Kartenausbildung fürs Coaching-Umfeld. Wir sehen gar nicht so viel. Wir sehen ja nur die 170, 180 Grad um uns herum. Und wenn wir mehr sehen wollen, müssen wir uns rumdrehen. Wir sind keine Eule, die viel mehr sehen kann als wir. Ne? Also ein Sinn, der eigentlich nicht mal die Hälfte unseres Umfelds sichtbar macht. Ja, und wenn wir uns das bewusst machen, wir haben zwei Ohren, mit denen wir hören können. Wie häufig starten wir schon in der Früh das Radio, dann läuft immer nebenbei der Fernseher. Wir werden im Büro Geräuschkulisse von allen Seiten inklusive Kaffeemaschine bedröhnt. Und dieses Wort Stille, das löst in uns eher entweder Langeweile aus oder oh mein Gott, das kann ich gar nicht aushalten, weil dann sofort wieder der Verstand anfängt zu reden und sagt, ja, musst du irgendwas tun, hier ist ja gar nichts los. Sich darauf zu konzentrieren.
Nase. Stille aushalten ist so wenn man über Coaching spricht und so, ist auch immer negativ besetzt, ne? Wir müssen lernen, Stille auszuhalten. Oh Gott, noch was ich nicht kann, neben Atmen und Achtsamkeit und dem ganzen Gerums, ne?
Und noch was ich nicht aushalten kann.
Wie auch noch, ja.
Ja, und dann kommt die Nase. Da bin ich jetzt persönlich auch nicht so gut drin. Ne? Die Spürnasen unter uns, die riechen natürlich in einer wahnsinnigen Bandbreite. Gerade die Tiere. Aber wir nehmen uns dann halt auch nicht die Zeit, das wirklich wahrzunehmen. Ich habe das angefangen, als ich meine Kuhmilchallergie, davon weißt du ja auch, entwickelt habe vor 12 oder 14 Jahren, ist das ja auch schon her, dass ich Dinge, die ich nicht mehr essen konnte, wenigstens gerochen habe, weil es so toll riecht und gerade der Butteranteil in Produkten einfach als Fett diesen Duft und Geschmacksträger ausmacht. Das ist einfach so. Und genau, das Letzte, der Tastsinn, ne? Lippen und die Hände sind das, womit wir am besten tasten können, ne? Die Haut generell. Und ich bin, ne, Körperspürer, dieses ganze Thema, ne, durch das Wahrnehmen meines Körpers durch den Sport. Wann ist es zu viel? Wann geht noch ein bisschen? Wo überschreite ich meine Grenze? Wo kann ich sie mal überschreiten? Wo sollte ich sie überlassen? Kann ich Signale auf der Hautebene wahrnehmen? Fragezeichen, ne? Und dann Dinge zu berühren. Also ich mache das jetzt mal so sinnbildlich für dich. Ich habe hier oben in meiner Wohnung ja direkt einen Holzbalken, ne? Was tut der, wenn ich den berühre? Und je konkreter ich mich auf diesen einen Sinn konzentriere, umso mehr ist alles andere ausgeblendet. Und das ist im Endeffekt das Gleiche, was Meditation auch tut. Dieser Fokus auf diese eine Sache, der alles andere daneben, ich nenne das mal vorsichtig, verblassen lässt. Nicht ausblendet bis zu einem gewissen Grad. Das können wir über die Zeit lernen, dass es weniger wird. Stille aushalten. Ne? Genau. Und das jetzt kommen wir zu diesem Verkörpern beim Social Presencing Theater, den Verstand ganz komplett auszuschalten. Wenn ich es jetzt von außen wahrnehme, würde ich sagen, das ist wie wer sich mit dem Thema Aufstellungsarbeit auskennt, wie aufstellen, nur aus dem Bauch heraus, also aus dem Körper heraus. Wenn ich in der Aufstellungsarbeit bin, dann bin ich ja umgeben von anderen Menschen und trete in Kontakt. Und das ist dieses Sozialgefüge, was da entsteht, dieses System, was da entsteht.
Ich vergebe da ja auch Rollen irgendwie, ne? Du bist jetzt mal die Tante und
Genau,
du bist der.
Stellvertreter XY,
Genau.
genau. Und das ist ein Ansatz. Und im Social Presencing Theater geht man noch einen Schritt zurück und verlässt sich nur auf den Körper. Und die Übungen starten auch meistens immer alleine, entwickelt von Otto Scharmer, Sozialökonom, und der Aravana Hayashi, die am Massachusetts Institute for Technology in Cambridge dieses Thema erforscht und entwickelt haben. Was bedeutet eigentlich Sozialökonomie? Wie kann ich das nutzen, sichtbar machen und aus einem Prozess heraus? Otto Scharmer hat ein schönes Buch geführt, das habe ich hier auch noch liegen, weil ich es noch lese, weil es so dick und so wertvoll ist. Von der Zukunft her führen. Das ist wie ein Maler, der vor seinem leeren Bild steht, so ist das Bild von ihm auch gedacht, noch nicht zu wissen, was dann am Ende da drauf ist. Und das quasi auf der Körperebene zu erforschen. Einmal alleine. Für mich wäre das immer so dieser meditative Ansatz. Meditation in Bewegung ist das für mich. Ich erkläre es gleich noch ein bisschen mehr. Und dann in Kontakt mit anderen zu treten. Das ist dann der Sozialkörper, so nennt man das in dieser Form von Methodik. Und der Erdkörper, also alles um uns herum. Und deswegen kann man es drinnen und draußen machen. Der Gedanke ist natürlich, so wenig wie möglich Ablenkung zu schaffen. Also mein Büro hier hinten wäre jetzt wahrscheinlich eher ungeeignet, deins vielleicht eher, wenn du die Bilder zum Beispiel wegnimmst, je weniger Ablenkung wir haben, umso einfacher ist es. Wir haben das in der Ausbildung aber auch draußen gemacht und es funktioniert genauso, wenn das Ziel der Fokus bleibt. Wenn ich wirklich schaue und jetzt das Beispiel, da gibt es eine erste Übung, die nennt sich dann 20-Minute-Stance. Kann man auch kürzer oder länger machen, aber die 20 Minuten haben sich einfach herausgestellt, dass das zum Einsteigen hervorragend ist und ist ein Teil von verschiedenen Konzeptmöglichkeiten, die entstehen. Das wäre jetzt zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung. Zum Beispiel, ich liege auf dem Boden und bekomme den Auftrag, in 10 oder 20 Minuten aufzustehen, also zu stehen und sich nur auf den Körper zu verlassen. Die Intention ist gesetzt. Das heißt aber nicht, dass ich am Ende stehen muss oder nach den 20 Minuten. Ich kann auch schon nach 10 Minuten stehen oder kann nach 20 Minuten immer noch liegen. Nur auf den Körper zu lauschen, was tut er denn? Und dann in Bewegung zu kommen. Und durch diese nur das Konzentrieren, was möchte mein Körper, dann in die Bewegung zu kommen. total spannender Ansatz, vor allem in Kontakt mit anderen, weil ich dadurch viel schneller spüre, ob ich eine Grenze überschreite bei einer anderen Person und das über den Körper schon wahrnehmen kann. Und dadurch entsteht erstmal natürlich, ah, wie stehe ich denn in Anführungszeichen zu dem anderen? Und wie fühlt sich das für mich an?
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also ich liege und kriege den Auftrag, in 20 Minuten sollst du stehen. Oder das ist so, dass das so der, ich sag mal, der Auftrag ist. Und dann höre ich in meinen oder fühle in meinen Körper rein, was will der, und exploriere Bewegungsbedürfnisse, gehe denen dann wahrscheinlich auch nach, komme dann in irgendwie so eine Form von Bewegung, tanzartige
Wenn
oder was auch immer.
was auch immer,
Irgendwie so
genau.
eine Bewegung, wie so Bewegungsevolution oder sowas. Und am Ende stehe ich dann oder bin in irgendeiner anderen Position, habe aber sozusagen so eine Reise durch mich gemacht und so die Intention meines Körpers kennengelernt.
Genau.
Und dann im nächsten Schritt fange ich an, den anderen auf die gleiche Art und Weise zu begegnen und spüre, wo will der hin, wo will ich hin, kommen wir uns unangenehm nahe. Was fühlt sich richtig an? Wo will ich hin? Und wo will ich hin, nachdem ich gespürt habe, dass mir der andere zu nahe kommt? Will ich irgendwen ausweichen? So, kann ich mir das so ungefähr vorstellen?
Ich finde, das ist sehr, sehr gut erklärt, dieser Explorationsfaktor, ne? Ich hatte ja gesagt, von der Zukunft her führen. Wir kennen nicht, was das Ziel der Übung ist, also ganz am Ende, in dem Moment aber dieses in sich reinlauschen und zu gucken, was will denn gerade zum Beispiel meine Hand oder wenn ich jetzt die Hände hinterm Kopf verschränke, will ich das eigentlich? Also will der Körper das eigentlich, das auf der Verstandesebene mal auszuschalten und mit dem Bauch zu denken, klingt jetzt überzogen, aber dieses Reinfühlen in diese körperlichen Notwendigkeiten, wo der Körper sich hinbewegen will. Und wenn ich das natürlich ausweite auf einen Sozialkörper, also den Kontakt mit anderen, Otto Scharmer hat viel als Berater für große Firmen gearbeitet, um zu schauen, wo kann sich die Organisation hinentwickeln, Transformationsprozesse. Ich habe zum Beispiel ein Projekt, wo es total unrund läuft, das auf einer anderen Ebene mal darzustellen. Das eine ist, über den Verstand zu sagen, ja, ich finde das blöd und da funktioniert das nicht und das mal zu tun, über dieses Körperliche, die Leute in den Raum zu holen und dorthin zu stellen und auf einer ganz anderen Ebene zu sehen. Genau, so ähnlich, ich sage jetzt mal so ähnlich wie bei dem systemischen Stellen. Nur der Unterschied ist, dass ich etwas erforsche, was in der Zukunft liegt. Währenddessen das systemische Stellen eher dahin kommt, was ist der Ist-Zustand oder was ist der Vergangenheitszustand und was brauche ich, um den Ist-Zustand in etwas Positives zu verändern oder für die Zukunft.
Ist eher
Das
so retrospektiv
genau.
analytisch. Und ich glaube, diese Stellvertretergeschichte ist da auch nochmal wichtig. Während bei dem Social Presencing wahrscheinlich, da geht es um mich als ich. Also ich werde als Teil dieses Organisationsteams zum Beispiel dahingestellt und soll dann spüren, wo geht's für mich hin, und ich spiele nicht Tante Erna.
Ja, genau. Ja,
Ne?
genau. Ja, genau.
So, und dann sehe ich, anhand des ganzen Teams, wo geht's denn für das Team hin? Und was ist die Erkenntnis daraus?
Genau,
So,
und es
ja.
könnte trotzdem sein, also der Ansatz ist noch ein kleines bisschen anders, finde ich auch spannend. Es wird die Situation, das ist jetzt ein Beispiel, diese Methodik nennt sich 4D-Mapping. Da kann man eben so eine Organisationsentwicklung sehen, dass quasi die Rollen erklärt werden und bleiben wir jetzt wieder auf der Körperebene, über die Körperebene, dann jemand sagt, das ist meine Rolle für diesen Moment. Weil ich im Denken, nein, nicht im Denken, im Explorieren merke, dass der Körper sich zu diesem Thema hingezogen fühlt. Genau. Also ich fand es für mich auch ganz spannend zu sehen, das war jetzt für dieses Beispiel, war es ein Projekt, was ziemlich unrund lief und ich eine Person gespielt habe, die dieses Projekt negativ beeinflusst hat. Und am Ende lag ich während dieser ganzen Übung einfach nur auf dem Boden. habe mich da nur wohlgefühlt und gar nichts anderes, und das ist jetzt wieder das Spannende über diese Körpererfahrung, gar nichts anderes um mich drumherum wahrgenommen. Nur das Körperliche von mir, wo will der Körper hin oder nicht, wenn sich um mich drumherum was verändert, will sich mein Körper auch verändern. Und ja, fand ich sehr spannend, weil es für die Beobachterperson eine wahnsinnig wichtige Rolle, einen wahnsinnigen Unterschied gemacht hat, das von außen zu sehen. Und das ist natürlich wieder der Perspektivwechsel. Ich gucke von außen als Beobachter auf diese Situation, und die Dame konnte so wahnsinnig viel für sich mitnehmen, wo du selbst als Teilnehmer denkst so, okay, ich habe jetzt mal ein bisschen meinen Körper erforscht, wenn das jetzt mal so platt sagen darf. Aber was es kann, diese Zukunftsversion darstellen, die du eben beim Systemischen nicht hast. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn man in Kleingruppenübungen unterwegs ist, man auch Situationen, wo man dann selber vielleicht hängt, kennen wir ja im Coaching zum Beispiel auch, ein Klient weiß nicht XY, ich würde das gerne anders machen, weiß aber nicht, warum ich hänge. Und in diesem Stuck-Modus, in diesem Ich-stecke-fest-Modus, dann zu gucken in einer Gruppe über die Rückkopplung, wie sieht der andere das in dem Moment, und das intuitiv auszusprechen und daraus eine Zukunftsversion zu generieren. Im Social Presencing Theater nennt man das dann Skulpturbildung, und man kann quasi den Unterschied sehen und körperlich wahrnehmen zwischen der aktuellen Situation und der zukünftigen Situation. Und über dieses Presencing, also über dieses präsente Dasein, beobachten, 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 nicht werten, beobachten, beobachten und dieses Neue entstehen lassen und auch das nicht zu bewerten, sondern in der Beobachtung bleiben, bis der Körper nichts mehr will, und dann zu gucken, was ist das dann jetzt? Und das kann natürlich auch sein, hatte ich selbst auch so eine Situation, wo es dich im ersten Moment gefühlt zurückwirft und du denkst so, hä, das kann doch gar nicht sein. Doch kann es, weil es kann natürlich im ersten Moment auch ein vermeintlicher Rückschritt sein, der dich aber aus dieser feststeckenden Situation löst. Also angenommen, dir würde jetzt jemand auf den Kopf drücken, muss es sich nicht immer lohnen, den Kopf dagegen zu drücken, sondern vielleicht auch sich kurz zu ducken und abzutauchen und vorbei, zum Beispiel. Das ist jetzt wirklich auf der körperlichen Ebene.
Das heißt, hinterher gucke ich dann an, okay, in Bezug auf die Situation, die ich im echten Leben bearbeiten will, was würde denn wegducken und wegtauchen für mich bedeuten? Würde ich da rausducken?
Genau, so. Das wäre dann der Transfer in den Alltag, wie man so schön sagt. Was ist der Lerneffekt für mich daraus, und dann zu probieren? Ja, das ist im Social Presencing Theater oder der Theorie U heißt das dann Prototyping. Das, was wir zum Beispiel ja auch aus den Sprints kennen, aus dem agilen Umfeld, einfach daraus etwas Neues zu generieren. Und keiner sagt, dass das schon perfekt ist. Keiner verlangt auch, dass es schon perfekt ist. Genau. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Jetzt auf einer Ebene. Ne? Das ist ein Sinn, auf den ich mich fokussiere, mit dem ich arbeiten kann. Wenn ich es jetzt so einsortieren müsste in, wo, für wen ist das interessant? Das klingt so nach Vertriebssprech. Könnte das für Sie interessant sein? dann würde ich sagen, am ehesten für Menschen, die körperlich gute Erfahrungen gemacht haben, also die sich da leichter reinfühlen können, um das mal vorsichtig auszuformulieren, ja, ohne da auf der energetischen Welle zu schwimmen, die sich ihres Körpers sehr bewusst sind, also zum Beispiel Sportler. Ja, das kann der Breitensportler sein oder auch der Spitzensportler. Die tun sich viel leichter. Das heißt aber nicht, dass es nicht für jeden geeignet ist, der einfach sagt, ich möchte es gerne mal ausprobieren. Weil der Aha-Effekt ist natürlich für denjenigen, der den Körper sonst wenig spürt, viel, viel größer. Mhm. Weiter aus der Komfortzone raus, größeres Erlebnis, größere Erfahrung.
Und kann ja auch ein Weg dann da rein sein, sich selber besser zu lernen, zu spüren, ne? Wenn ich das bisher noch nicht so mitbringe.
Ja.
Wow, du, super spannend. Das hat super Spaß gemacht, dir die ganze Zeit einfach zuzuhören, wie du diese Welten auftust, die auf irgendwelchen Sinnesebenen stattfinden, die einem so im Alltag nicht Also wo ich auf jeden Fall so in meinem Alltag sagen würde, da habe ich jetzt nicht immer so den Zugriff. Wie du sagtest, man sieht, die Finger berühren vielleicht so die Tastatur, aber so in die eigenen Fasern und in die eigenen Nerven reinzukommen. Ich kann mir jetzt schon super vorstellen, dass das nochmal eine ganz andere, ja, wie nochmal ein sechster oder siebter Sinn, nochmal eine ganz andere Wahrnehmungsebene irgendwo ist, die dann aber wieder was, wahrscheinlich, wenn ich das ausprobieren würde, mit mir macht und wieder in die übrige Erfahrungswelt wieder was zurücktransportiert und dann so vielleicht auch mir hilft, so diese Ebenen von mir mit dieser, ich sag mal, Außenwelt auch besser zu verknüpfen vielleicht.
Ja.
Und da wieder so eine Ganzheit auch hinzukriegen, die wir ja häufig so vermissen auch, sage ich mal.
Ja, und auch, ich sage jetzt mal, auch wenn das jetzt vielleicht sehr energiegetrieben, schwingend wirkt, ist es sehr wissenschaftlich erforscht. Ne? Das ist Anwendungsforschung, die aus Amerika in dem Fall kommt, wo sich Menschen sehr, sehr lange damit beschäftigt haben. Und Otto Scharmer hat auch diese Theorie U, die auf diesem ganzen Thema fußt, einfach entwickelt aus dem, was er von vielen Unternehmen, von vielen CEOs gehört hat, im Austausch gewesen ist, die alle am Ende dasselbe beschrieben haben. Also wie entwickelst du die Dinge, die in Zukunft hingehen, die etwas bewirken, ob das dann ein wirtschaftlich ausgeprägtes Unternehmen ist, ein sozial ausgeprägtes Unternehmen oder Non-Profit-Gesellschaft ist, das ist dann völlig egal. Und die Ergebnisse waren halt einfach immer die gleichen. Und wenn man dann über das ganze System der Ökonomie diese Dinge verknüpft, das ist ja so vielfältig. Der Mensch ist ja so vielfältig in seinem Umfeld. Und dann dürfen wir auch das um uns herum nutzen. Und sei das dann die Natur oder einen anderen Menschen.
Oder beides zusammen.
Oder beides zusammen.
Ja, cool. Ach super, ich danke dir ganz herzlich für den Einblick. Ich glaube, die entsprechenden Links für alle, die da sich ja jetzt angesprochen fühlen und angefixt sind und sagen, boah, da will ich mich jetzt aber mal näher mit beschäftigen, tun wir, glaube ich, die Links alle in die Shownotes. Und weiß ich jetzt auf jeden Fall schon, also ich muss das irgendwie mal ausprobieren. Vielleicht, wenn es vom Wetter her in der Natur ein bisschen gemütlicher ist. Dass ich den Teil von mir in der Komfortzone halte, damit die anderen Aspekte dann da rausgehen können. Genau.
Das können wir sehr gerne tun, Laura. Ich komme dich gerne in Hamburg besuchen.
Sehr schön. Wobei ich muss sagen, ich komme fast lieber zu dir, weil irgendwie finde ich Bergnatur hat so ein...
Dann bist du herzlich eingeladen.
Ach, schön. Dann machen wir das. Dann freue ich mich auf Mentaltraining und Social Presencing in den Alpen. Cool. Ich danke dir, meine Liebe. Und ich freue mich. Ich muss dich irgendwann nochmal wieder einladen. Ich glaube, wir haben noch
mehr. Ich komme gerne wieder.
Cool.